You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Nein, die sagen original.
Original Bruce Lee Handschuhe. Aber hast du gesehen, hinter dir, die Stöcker?
Ja, ich bin
die haben,
mit dem Schwert, habe ich auch gesehen, die ja. Folge. Sehr geil.
Nee, aber ich habe gedacht, die Sachen, die uns so geschenkt worden sind, dass wir die dann so an die Wände hängen, so als auch als Dank, ne? So kleine Trophäe. Hatte Chris sich schon gemeldet mal wegen?
Nee, immer noch nicht. Er wird kommen mit Sicherheit.
Schlampe. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und wie ihr es mitbekommen habt, ist Chris heute leider abwesend. Hat zur Folge, der hat momentan echt viele Termine. Okay. Und wir wollten eigentlich am Donnerstag aufnehmen, aber der war mit dem Umzug beschäftigt, hat ein Kollege geholfen. Da habe ich gesagt, komm, macht der da jetzt keinen Stress. Ich mache eine Folge allein und dann ist mir gestern so eingefallen, mir brennt so ein Thema unter den Fingernägeln. Und wir hatten uns im Vorfeld schon mal so ein bisschen ab und zu unterhalten und dir ja, glaube ich, auch. Ja. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über das leidige Thema der Messerabwehr reden. Vor allem jüngst waren ja auch wieder ein paar Vorfälle. Und da denke ich mal, wird heute eine ziemlich interessante Folge. Ich habe zum Schluss, wo ist das?
Oh, keine Ahnung.
Hast du gehört? Ja. Draußen? Ich habe zum Schluss ein 8-minütiges Video von der Bild-Zeitung.
Oh.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Da war ein Experte in Berlin-Neukölln bei einem Taekwondo-Meister, die ja bekanntlich, was Selbstverteidigung angeht, immer on top sind. Und der hat ein 8-minütiges Reportagevideo, wie man Messerabwehr
angeht.
Und ich würde sagen, wir gucken uns das zum Schluss an und kommentieren so ein bisschen.
Sehr gern.
Ansonsten habe ich natürlich euch auch gebeten, wie ihr so zu diesem leidigen Thema steht. Und einige haben sich gemeldet und lest zwischendurch dann auch so ein paar Kommentare vor. Ansonsten, wie geht's dir so?
Ja, mal soweit gut.
Ja?
Läuft alles. Klar.
Ist doch super. Wir hatten diesen Vorfall in Solingen. Und damit ging der Stein so ein bisschen mal wieder ins Rollen. Einige Selbstverteidigungsschulen, sage ich jetzt mal einen Hauptbegriff, nutzen das dann immer so als leidige Thema und schalten damit Werbung. Ich kann jetzt mal vorab, ich habe mir hier eins, ich werde keine Namen nennen, also keine Angst, wenn einer dabei ist und sagt, ich habe sowas gepostet, wir werden keine Namen nennen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich werde es jetzt euch einblenden, eine klassische Werbung, wie eine Schule das gemacht hat, hier übrigens aus Nordrhein-Westfalen. Erstmal ganz pauschal den Bildartikel. Eine Bild-Zeitung generell ist immer ganz, ganz komisches Thema. Bild-Artikel auf die Story zu posten mit der Überschrift IS bekennt sich zu Terroranschlag, ja, Messerangriff mit 3 Toten in Solingen und dann drunter wird geschrieben, es wird immer schlimmer. Man geht mit keinem guten Gefühl mehr auf Events. Messerabwehr kann hilfreich sein, aber bitte bedenkt, dass es regelmäßig und intensiv trainiert werden muss, was ja stimmt. Aber heißt auch zugleich, meldet euch bei uns an und das muss dann aber auch über einen längeren Zeitraum passieren. Und darunter steht dann, ich will bei dem Seminar teilnehmen, Messer-Emoji und ein Pfeil auf den Link, wo man sich direkt dran anmelden kann. Ich hatte vor einiger Zeit eine Story gepostet bei mir. Nee, stimmt gar nicht. War hier über den Kampfsport-Podcast. Über den Kampfsport-Podcast und habe gesagt, dass ich sowas ekelhaft finde und ich persönlich stehe auch dazu. Wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte mit Angst, Werbung zu machen oder Geld zu verdienen?
Also, ich verstehe, dass ein Unternehmer Geld verdienen muss.
Völlig klar.
So, völlig klar. 2015, da muss ich mal anfangen, ein bisschen in der Historie. 2015 hatten wir dieses leidige Thema ähnlich mit den wirklich schlimmen Übergriffen, damals in der Silvesternacht, besonders in Köln. Und ich glaube, es war direkt am 2. Januar. Und da poppten die ersten Seminaranmeldungen, Anti-Raping-Seminare aus der Kraft-Maga-Szene, sorry, muss ich wieder sagen, auf. Und ich habe mich damals auch erdreistet, habe gesagt, ich finde es zum Kotzen, wie kann man mit Angst vor Terror, Angst vor Andersgläubigen, so muss man es auch sagen, einfach Werbung machen und eine ganze Menschengruppe in ein ganz schlimmes Licht stellen. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich weiß, das ist opportun, ne? Das ist dann schick und wir sind uns alle einig, du lernst solche komplexen Geschichten nicht an einem Seminar.
Punkt.
So, und wie gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber und diese Angst noch zu schüren und damit aber auch meiner Meinung nach Hass zu schüren, finde ich völlig daneben.
Weißt du, wie die andere Seite argumentiert, dass es ganz wichtig ist und man verstehe nicht, warum man dagegen ist und wenn man mal was Neues ausprobieren will und wenn man auf Gefahren hinweisen möchte. Und dazu habe ich nur Folgendes zu sagen, ey, völlig in Ordnung, macht was ihr wollt, das Ding geht nur, warum mache ich so eine Messeabwehrseminar nicht vor ein, zwei Jahren schon? Warum muss ich anfangen, wenn erst was passiert ist? Und das hat so einen faden Beigeschmack bei mir.
Also ich möchte dazu vielleicht Folgendes sagen. Und ich komme aus dem FMA-Bereich und da sind Klingen ja nun mal systemimmanent. Und wir haben seit Ewigkeiten Messerseminare. Allerdings sind das meistens Seminare, wo die Teilnehmer schon alle seit Jahren Kali, Arnis, Eskrima in irgendeiner Form trainieren. Mhm. Und normalerweise ist es so, dass jeder vernünftige Trainer mit Menschen, die er nicht kennt, kein Messer trainiert. Punkt. Du weißt doch gar nicht, wer auf dem Seminar drauf ist.
Kommt auch noch dazu. Aber das sind so Leute, zum Beispiel jetzt, wir nennen in diesem Podcast keine Namen, aber das sind so Leute, zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel ein ganz spezielles Exemplar, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, wo eine... Also aber andersrum gesagt, ich kenne jemand, die ist erst seit 2 Jahren im Kampfsport und fängt damit jetzt erst an. Mhm. Für mich ist das so ein Lernprozess, die müssen auch erstmal in diese Szene reinrutschen, reinkommen. So arrogant zu sein und zu sagen, wir machen das jetzt einfach und ich verstehe auch gar nicht, warum da irgendwie eine Gegenfrage kommt, kann ich nicht verstehen. Und ist für mich so ein, ja okay, ich stempel das mal so unter dem Lernprozess ab. Willkommen in der... In der Branche, ne?
Also ich sage jetzt mal so, ich würde da jetzt im ersten Schritt noch nicht mal als bösen Willen unterstellen.
Nee,
sondern
ich auch nicht.
Sondern einfach ein bisschen Unwissenheit. Und man muss sich auch manchmal die Hörner abstoßen, aber gerade so ein Thema Selbstverteidigung ist ein ganz schwieriges und ein sehr sensibles. Wir haben natürlich eine Steigung der Kriminalität, aber vor allem der gefühlten Kriminalität. Mhm. Das ist nämlich noch was ganz anderes. Ne? Deutschland ist nach wie vor eines der sichersten Länder der Welt. Machen wir uns nichts vor. Wenn du durch Sao Paulo nachts rennst oder durch Manila, durch bestimmte Ecken, da ist das schon ein bisschen anders. Und von daher, ja, man sollte aufmerksam sein. Aber wie soll ich das am besten sagen? Ich rede jetzt mal aus meiner Kali-Brille, nichts anderes. Wir beschäftigen uns permanent mit einem waffenbasierten System. Und in erster Linie sind das Drills. Und wenn du Messer lernen willst, geh zu jemandem, der die letzten 12 Jahre nichts anderes gemacht hat als echte Messerauseinandersetzungen. Ich kenne keinen.
Ich auch nicht.
Ich kenne keinen.
Und Thorsten, ich sag dir was, auch ich habe zu meiner aktiven Krav Maga-Zeit zwischendurch mal Messertraining gemacht, aber einfach nur nicht, weil ich definitiv oder intensiv dran geglaubt habe. So wie, ich sehe das so wie du. Da muss jemand, ich kann es keinem vermitteln, ich kann nicht einen Portugiesischkurs anbieten, wenn ich kein Portugiesisch kann. Punkt. Ja, ich kann nicht über Thailand reden, wenn ich noch nie in Thailand war. Also ich muss Vorerfahrung haben. Und ich finde, wie gesagt, ey, fühlt euch da jetzt nicht vom Kopf gestoßen. Aber ich finde, wenn jemand Messerunterricht oder Messerabwehr lehrt, dann muss er den Leuten auch mitteilen, pass mal auf, so habe ich es zum Beispiel gemacht, da könnt ihr alle meine Ex-Schüler fragen, ich war noch nie in einem Messerangriff. Das ist jetzt alles Theorie und weiter Sachen, die mir selber beigebracht worden sind. Hinterfrag die Techniken, so wie Buddha immer gesagt hat. Glaub nicht immer alles, was ich sage. Und deswegen habe ich mich auch ziemlich unwohl gefühlt, immer bei Messertraining, weil es muss jemand gemacht haben, der in einem Messerstecherei schon öfters mal war.
Genau, also ich kann dir eine Sache sagen. Im Kali haben wir, wie gesagt, viel Messer. Und das sind ja jahrhundertealte Geschichten, Traditionen, die mit Sicherheit battleproofed sind.
Ja.
Und darauf vertraue ich.
Ja.
Ich selbst und habe es nie getestet.
Ja. Möchte man ja auch nicht. Ne?
Ja, es gibt Leute, die machen Live-Blade-Training. Ja. Mag man machen oder auch nicht. Aber es gibt halt Menschen, da nenne ich jetzt mal beispielsweise Jared Wihongi von der PTTA. Der ist immer noch im SWAT in Salt Lake City und der unterrichtet weltweit Militäreinheiten. Und der hat halt wirklich Ahnung, was das angeht. Und der war in Knife-Angriffen drin. Mhm. Und da sehe ich auch, dass es funktioniert. Und wenn ich so Leute sehe wie in Deutschland, hier beispielsweise, nur mal um zwei Namen zu nennen, Lars Helms oder John Frankhüsen, das sind Top-Experten, die dieses System, das ist noch nicht mal mehr Kali, das ist Tricom, nennt er seine Methode, weil er sich da ausschließlich wirklich um Close Quarter kümmert und auch da eher um Polizei und Militär. Mhm. Die Frage ist ganz einfach, wie viel davon brauchen wir als Zivilisten? Mal ganz im Ernst.
Null.
Genau.
Null.
Ne? Also ich halte es damit Pareto. Ne? Pareto, 80-20-Regelung kennt der eine oder andere. Einige sagen auch Eisberg-Theorie. Kümmert euch doch 80% der Sachen um das, 80% um das, was ihr wirklich braucht. Oder sagt, ich kümmere mich um das, was mir Spaß macht. Ist auch in Ordnung. Mhm. Aber man sollte den Fokus anders setzen. Ein guter Jab und ein Cross kann auch helfen. Wenn ich sehe, dass der noch das Messer nicht gezogen hat, aber ich bin aufmerksam, haue ich dem Jab Cross vor die Birne und dann ist auch gut.
Ja, definitiv. Das war, wie gesagt, ja auch ein Grund, warum ich mich dann so in der letzten Zeit, wir hatten ja damals schon, als wir hier das alte Studio hatten, schon drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, die Flamme wird immer weniger und die ist bei mir jetzt definitiv erloschen. Also es ist jetzt nicht so, dass da einer mal mit dem Streichholz wieder herkommt und bupp, die ist wieder da, sondern da ist jetzt wirklich Meter Wasser drüber.
Wobei ich sagen muss, ich freue mich tierisch, dass du wieder Capoeira
unterrichtest. Ey, und es macht so dermaßen Spaß. Ne?
Ich habe den Clip gesehen und ich so, alter Schwede.
Ja, es macht so dermaßen Spaß. Ich habe mich entschieden, ja mit Krav Maga aufzuhören und hatte dann einfach gesagt, komm, ich mache jetzt einfach Capoeira. Ich mache das, was ich jahrelang vor Krav Maga gemacht habe. Und zwischendurch war ja immer so innerlich, dass ich gedacht habe, ich muss das wieder machen. Ne? Und plötzlich meldet sich jemand, den ich vor 13 Jahren das letzte Mal gesehen habe, mit dem ich zusammen Capoeira gemacht habe. Der wusste davon gar nichts. Der ist nach Bochum gezogen von Gelsenkirchen. Nico kommt ursprünglich aus Argentinien, hat in Argentinien Capoeira gemacht und mit dem hatte ich damals hier in Gelsenkirchen den Verein gemacht. Und der sagte, ey, wie geht's dir? Ich habe jetzt mal in Bochum mal wieder geguckt, aber da touren immer nur so drei Leute rum. Ich habe mal wieder Bock Capoeira zu machen. Ich so, ey. Und gerade heute habe ich so announced, ich will wieder mit Capoeira anfangen. Und jetzt machen wir das schon seit 2-3 Wochen. Und läuft gut ab. Ich habe jetzt noch keine Werbung gemacht. Wir haben jetzt erstmal so die Jugendlichen und Kinder unter uns. Möchte jetzt auch wieder eine Erwachsenengruppe aufbauen. Und ja, also wie gesagt, es gibt mir eine Menge.
Der Clip sieht gut aus, ehrlich.
Gibt mir eine Menge.
Ne, also der Dominik, ich weiß nicht, ob du noch an den erinnerst, mein Schüler, unser Wettkampftrainer, der hat, glaube ich, bei dem gleichen Capoeira-Trainer trainiert wie du.
Ja?
Der hat in Oberhausen Unterricht gegeben.
Nee.
Der Dominik hatte diesen Berimbau mitgebracht.
Ja, ich weiß. Aber der war bei... Ja, nicht mein.
Ich weiß mit B. Keine Ahnung.
Babalu?
Ja.
Aber der war nicht in Oberhausen.
Keine Ahnung.
Ja, dann war er vielleicht mal als Gast da. Okay.
Kann auch sein. Auf jeden Fall.
Der ist übrigens der Onkel meiner Frau.
Oh, okay. Geil. Ja, der sagt auf jeden Fall, boah, ich habe wieder voll Bock. Ja. Ich habe wieder voll Bock. Ich so, ja, dann mach doch. Ne? Wir überlegen jetzt auch mal.
Wo wohnt der denn?
In Oberhausen.
Ja, dann mach das doch bei euch. Also wie gesagt, mir ist scheißegal, ich scheiß drauf, weil eine Mutter hatte gesagt, ah, das war doch mal so in den 90ern, 2000ern so Mode. Ich so, ey, das interessiert mich gar nicht, ob das Mode ist oder nicht, wenn ich hier 10 Leute habe und wir machen einen geilen Kreis, eine geile Horde und wir spielen ein bisschen, dann ist das mega geil. Mitunter ist mir jetzt aber auch, um mal wieder den Bogen auf die Selbstverteidigungsszene zu schlagen, solche Sachen super bitter aufgeschlagen, dass ich gesagt habe, ich habe auch auf diese Szene überhaupt gar keinen Bock mehr, auf dieser Selbstverteidigungsszene. Mir wurde eine Veranstaltung ich bin nicht mehr auf Facebook, aber mir wurde eine Veranstaltung von jemandem über den Kampfsport-Podcast wurde mir gemailt. So, der möchte auch nicht genannt werden, nenne ich auch nicht. Ich nenne auch nicht die Veranstalter, aber ich lese euch mal den Text vor und dann sagst du mir, was du dazu hältst. Hallo Freunde des Sports, am 21.09., also ist noch machbar, nächste Woche, findet ein etwas anderes Seminar statt. Wir werden von 12 bis 16 Uhr in einer Diskothek trainieren. Ist okay, ne? Hierbei auch unter erschwerten Bedingungen, wie zum Beispiel laute Musik, Nebelmaschine, Dunkelheit und Strobolicht. Also, der Knaller kommt noch. Wer möchte, kann auch gern...
Bier trinken.
Also, wer möchte, kann auch gern zum zweiten Teil etwas Alkohol trinken, um es realistischer zu haben. In Klammern, Alkohol muss selber mitgebracht werden. Es geht im Groben um Rangeleien, Messer, Schläge und einiges mehr. Die Anmeldung muss bis zum 18.09. erfolgen, plus Zahlung. Die Zusage ist hier verbindlich.
Was nimmt der an Gebühr?
Weiß ich nicht, steht hier leider nicht.
Aber, witzig.
Was sagst du dazu? Besoffen Seminar?
Also dazu muss ich fragen, ich hab das glaube ich schon mal erzählt. Einer meiner ältesten Schüler, der trainiert seit 23 Jahren bei mir, der Markus, war einer der ersten Krav-Maga-Leute hier in Deutschland. Der gehörte zur ersten Ausbildung damals beim Yoshi.
Ja. Sag mal den Nachnamen. Der,
Adamik.
Der ist jetzt, ach so, ist nicht in Dortmund, der Markus.
Ne? Nee. Markus Adamek ist halt, wie gesagt, so mein Vorzeigetyp. Ist auch schon jetzt mittlerweile fast 57, 58, immer noch dabei. Und der hat damals bei mir einen Krav-Maga-Kurs unterrichtet. Und du kennst mein altes Gym nicht. Das war wirklich so auf so einem Hinterhof. Und dann komme ich irgendwann abends da ran und ich denke, was ist denn hier so laut? Und dann hatte der, das war wieder 2002, glaube ich, und dann hatte der auch Mucke voll an, Stroboskoplicht, Nebelmaschine. Und im Vorraum, wir hatten so ein Bistro, stand ein Kasten Bier und
nein.
Doch, da haben die sich alle irgendwie eine Kanne vorher geäxt und haben dann trainiert. Und ich sage, aber habt ihr eigentlich völlig eine Waffe? Aber das waren, ey, ich würde es entschuldigend sagen, das waren die 2000er. Wir wussten es nicht besser.
Ja, gut, wir haben jetzt 2024 Thorsten.
So, ne? Also
mich würde wirklich interessieren, welche Leute sich da anmelden.
Also Punkt 1 ist, die Leute, die das damals da gemacht haben, wir waren damals ein Klopperladen. Also wir haben uns da wirklich nur geprügelt. Und wenn das Leute sind, die wirklich Bock drauf haben. So why not? Also ernsthaft, ne?
Ja, aber es fällt wieder aufs Krav Maga zurück. Verstehst du?
Ja, natürlich.
Und davon möchte ich mich eigentlich echt abkoppeln. Ich möchte mit dem Leuten, mit dem Verein eigentlich nichts mehr so am Hut haben mit solchen Menschen.
Also ich würde Folgendes machen.
Ich muss ja kurz so sagen, ich habe genug Leute, die wirklich gutes Krav Maga machen.
Absolut.
Ne? Da will ich nichts gegen sagen. Macht euer Ding. Ich stehe auch hinter euch. Aber es wird gerade so... Boah.
Also ich sage jetzt mal, wenn man dieses Seminar, also es hört sich nach Spaß an, ganz ehrlich.
Ja, klar.
Da muss man
aber es hört sich auch noch viel Dummheit an, sei ehrlich. Also
so,
du musst dich immer so ein bisschen abheben von den anderen, habe ich so das Gefühl. Ne? Mit Strobolicht und Dunkelheit und laute Musik, ey, alles gut, habe ich auch schon mal gemacht im Training. Aber mit Alkohol und dann...
Nein, also das Gefahrenrisiko und Verletzungsrisiko steigt natürlich immens, ne? Und ich sage es mal so, sowas würde ich nicht als Seminar machen, sondern mit meinen Leuten vielleicht mal innerhalb der
Privat
sagen, ja. So, pass mal auf, guck mal, wir hauen uns mal heute auf die Moppen und gucken, was
das ist. Seminar.
Ja, öffentlich fragwürdig, ähnlich, ja, fragwürdig.
Das ist bestimmt so ein Hausmeister von so einem Club.
Man weiß
gesagt hat, ey, ich habe den Schlüssel, komm,
wir gehen
abends rein.
Aber ich weiß beispielsweise, es war auch so um die 2000er rum, die Casey-Leute haben sowas früher auch gemacht. Mhm. Also ich sage jetzt mal so Environment-Training an der Theke und
ist
so.
Gut.
Finde ich richtig gut. Ne?
Was Roten hat damals vorgemacht.
Absolut.
Ne?
Wunak hat es damals gemacht, ne? Mit einem Billardkugel schmeißen und so ein Scheiß.
Ja.
Das hat alles seine Berechtigung.
Ja.
Wie gesagt, mit Alkohol.
Ich finde, da ist so eine Grenze erreicht, wo ich sage, okay, das hat nicht mehr viel mit Professionalität zu tun.
Schwierig.
Ne? Also es gibt wirklich gute Leute wie Self-Defense Box Cologne in Köln, der Dominik, dann der Jochen aus Berlin, Krav Maga, auf seinem guten YouTube-Kanal. Also das sind Leute, die befassen sich damit.
Absolut.
Oder Tobias Brodalla, die befassen sich damit und bringen da wirklich eine Struktur rein. Da ist es wirklich top. Aber es überwiegt momentan wirklich an irgendwelchen Vollidioten. Und ich hatte ungelogen gestern noch eine E-Mail bekommen. Da hat einer geschrieben, guten Tag, ich möchte mich über den Kurs informieren. Ich bewerbe mich für eine Stelle im Sicherheitsbereich. Wie viel kostet ein solcher Kurs oder eine solche Ausbildung? Ging noch um Krav Maga.
Okay.
Ich weiß auch nicht, wie momentan so dieses Krav Maga und Selbstverteidigungsszene so bei den Laien so ankommt, dass die Leute denken, ich besuche jetzt so einen Kurs, wie so einen Messerkurs und bin dann nach 48 Stunden ausgebildeter Instructor und kann alles. Ne? Ist auch so ein bisschen Naivität.
Es ist, denke ich, schwierig. Die Frage ist halt, was du vermitteln willst. Willst du den Leuten jetzt mal sehen, was alles passieren kann? Ganz ehrlich, dann geh zu Thomas Holtmann. Ich kenne keinen, der realistischer Messer unterrichtet. Da eher die andere Seite vielleicht. Ne? Aber dann siehst du mal, was wirklich passiert. Und ein Messer ist echt ein scheiß Gegenstand. Das kann ein kleines Kind nehmen und es wird dich verletzen.
Mhm.
Ne? Aber wir haben ja Leute, die wirklich da auch Expertise haben. Und die Frage ist, willst du den Weg gehen? Und in der Verteidigung, ich muss leider, der eine hat es vielleicht mitgekriegt, letztes Jahr war es, glaube ich, da ist ein langjähriger FMA-Instructor in Berlin abgestochen worden. Wenn dich jemand töten will, tötet er dich. Da kannst du alles trainieren. Und der Thilo, ich kann den Vornamen ruhig sagen, waren wirklich guter und langjährig dabei. Und selbst
das, Türsteher das, oder was? Oder einfach
falsche Zeit, falscher Ort, soweit ich weiß. War ein Trainer, der beim Frank Buczynski Unterricht gegeben hat. Mhm. Das war ganz tragisch. Und du kannst dich davor nicht schützen. Und ich auf der anderen Seite finde ich es auch scheiße, wenn die Leute mal sagen, ja, wenn ein Messer kommt, renn weg. Pass auf, es gibt Situationen, da kannst du nicht wegrennen. Du bist mit deiner Familie unterwegs, wie auch immer, dann kannst du nicht weglaufen. Und weglaufen musst du auch lernen. Ne? Wo läufst du denn überhaupt hin?
Vor allem erstmal zwei Minuten am Stück rennen, sprinten. Das schafft auch der wenigste. Ne?
Denk daran, ich bin ein dicker alter Mann, ich kann nicht wegrennen, ich muss kämpfen. Nein, Spaß beiseite. Man muss ein paar Sachen trainieren. Und ich finde, Messertraining macht Spaß, aber wir machen es regelmäßig. Und auch nicht mit der Absicht, wir werden jetzt die Killermaschinen.
Das funktioniert nicht. Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, ja, aber besser einmal oder dass vielleicht ein bisschen was hängen bleibt als gar kein Mal?
Einmal ist kein Mal. Ja. Gibt ja den Spruch. Aber was bringt's? Es bringt im Zweifelsfall eine falsche Sicherheit. Und jemand denkt vielleicht, ich hab's ja gelernt und hätte vielleicht die Möglichkeit wegzurennen und rennt nicht weg. Mhm. Ganz ehrlich, wenn einer vor mir steht, wir müssen ein paar Sachen wahrscheinlich unterscheiden. Also, da sind wahrscheinlich die Krav Maga-Leute auch besser. Ist es eine Duellsituation? Ist es ein Überfall? Das heißt, stehe ich irgendwo und ich kriege von hinten ein Messer reingerammt, dann machst du gar nichts mehr. Steht der vor mir und will mein Geld, dann gib ihm doch das Geld. Okay. Gib ihm das Handy. So, hier, nimm und geh. Und ich glaube, die meisten, du hast meiner Meinung nach zwei, drei Situationslagen, die da passieren können. Also wirklich du stehst in einer Menschenmenge und dann kommt einer da rein, wie das passiert ist, und sticht rein, wahllos. Sorry, das kannst du nicht trainieren.
Ja.
Das kannst du nicht trainieren. Dann hast du die Situation, dass jemand vor dir steht und dich bedroht. Oder du hast eine normale, waffenlose Situation und die eskaliert auf einmal und einer zieht ein Messer. Mhm. Das sind so die drei Szenarien. Und aber dieses erste, diese Terrorlage, da, wie willst du dich darauf vorbereiten? Wir können doch alle paranoid durchs Leben rennen und in jedem einen potenziellen Angreifer sehen. Aber so möchte ich nicht leben.
Also ich habe bei uns im Podcast jetzt ein bisschen Aufruf gestartet, habe gesagt, wie seht ihr die ganze Sache? Strike Gym Duisburg hat sich gemeldet und hat gesagt, maximale Schadensminimierung möglich, angeboten wird 95% nur Schrott. Unterstreicht quasi das, was du gesagt hast, nicht jemanden zu finden, der mehrere Messerangriffe überlebt hat, ist sehr, sehr schwer. Vor allem, es gibt Leute, die es überlebt haben, aber die bieten keinen Messerkampf an.
Ist so.
Ne? So, deswegen ist es immer so ein bisschen Theorie und Praxis, wie sehr sind die beiden miteinander kombinierbar. Du kommst aus dem FMA, da sind Sachen überliefert worden, wo Leute wirklich in bestimmten Situationen waren. Und man kann dann davon, was ich für mich finde, als sichere Quelle nehmen und sagen, wir gehen davon aus, weil es waren Leute in diesen Situationen und diese Techniken haben den Leuten geholfen. Man muss aber dazu auch sagen, FMA hat Messer gegen Messer.
Wir haben alles. Wir haben Messer gegen Messer, zwei Messer gegen ein Messer, unbewaffnet gegen Messer haben wir auch.
Okay, okay.
Also da gibt es ganz viele Spielarten. Flexible Waffen finde ich spannend beispielsweise gegen Messer. Aber die Frage ist, wie oft gehst du ins Training? Wir trainieren mittlerweile, Kali, ich sag mal, die meisten Leute, die bei mir sind, so zwischen 8 und 9 Stunden in der Woche. Das ist ein Unterschied, als ob du nur zweimal oder einmal alle 2 Wochen gehst oder nur auf ein Seminar. Was willst du daraus ziehen? Es funktioniert nicht.
Ja.
Ehrlich nicht.
Beastly Mosquito auf Instagram schreibt, unter Druck funktioniert wenig, je einfach, desto besser.
Kann man unterschreiben.
Kann man unterschreiben. Dann habe ich noch was. Schmitteln. Das wird ein längerer Text, Leute. Zunächst möchte ich sagen, dass ich deine Meinung teile, dass verstärkte Werbung für die eigenen, es geht jetzt nochmal um die Messerwerbung, für die eigenen Seminare nach solchen Vorfällen echt kein guter Stil ist. Wen lockt man damit? Die Ängstlichen und Hysterischen? Das ist doch keine gute Schülerbasis. Ich muss dazu sagen, als ich damals diese Story gepostet habe, habe ich wirklich nur Feedback bekommen von Leuten, die wirklich gesagt haben, stimmt. Es war nicht wirklich einer dabei, der gesagt hat, was laberst du für einen Scheiß. Außer die sich angesprochen gefühlt haben. Aber den Leuten biete ich jetzt hier keine Plattform, die wissen, wer gemeint ist. Weiter schreibt Schmittelm, ansonsten ist zumindest Basiswissen über das Thema meiner Meinung nach von Vorteil. Jeder sollte sich bewusst sein, was es bedeutet, wenn ein Messer ins Spiel kommt. Wie gering die Chancen einer erfolgreichen Verteidigung sind und das Abhauen die oberste Maxime ist. Du hattest gerade gesagt, es gibt einige, die machen FMA mit wirklich echten Klingen. Das Ding ist, wenn du so ein Übungsmesser in der Hand hast und gehst auf jemanden zu, oder du nimmst ein wirkliches Messer und gehst auf jemanden zu, das ist schon ein krasser Unterschied. Einfach nur mal das ausprobieren, es kommt jemand auf dich zu, auch wenn du denjenigen kennst, und es ist gerade ein echtes Messer, eine echte Klinge im Spiel, da reagierst du auch schon ganz, ganz anders als mit dem Übungsmesser.
Das ist so. Also wir hatten ja mal eine Zeit lang, ich hatte mal einen Krav Maga Trainer, der war auch Einsatztrainer bei der Polizei, und der, ich sende den keinen Namen, aber der hatte diese Shock Knives.
Oh, die würde ich gerne mal ausprobieren.
Alter Schwede, die tun echt weh.
Ja, glaube ich.
Und wenn du das Geräusch schon hörst, dann hast du eine andere Aufmerksamkeit.
Ja.
Und,
weil du weißt, das ist schmerzhaft.
Und selbst das ist ja noch, du kannst die Realität ja nicht wirklich trainieren. Ohne Scheiß, wenn Adrenalin deinen Körper flutet, das ist schon enorm. Also ich sehe das immer bei meinen Wettkämpfern im Muay Thai. Mhm. Die fittesten Leute auf einmal erster Kampf. Und dann damit kannst du es meiner Meinung nach simulieren.
Ja.
Also Wettkämpfer, auch wenn viele immer sagen, Sport ist nichts für die Straße. Glaubt mir, geht mal in den Ring, prügelt euch.
Wir hatten dieses Thema schon mal.
Ja?
Ne? Nee, ich meine,
wir auch schon mal. Ja, aber lasst euch doch nicht immer erzählen, wir machen kein Sparring, weil es zu gefährlich, unsere Techniken sind zu gefährlich. Ja. Wenn du es noch nicht mal in einem sportlichen Rahmen hinkriegst, naja.
Und das ist auch wieder so ein Unterschied jetzt, warum ich mich wieder so wohl fühle in der Capoeira, ist, wenn ich mit jemandem aus der Capoeira spreche, sagen wir mal, weiß ich nicht, über einen Hashtäder, um jemanden da Bein wegzuziehen, dann unterhalten wir uns beide unter vier Augen, wie die beste Herangehensweise ist. Weil wir beide wissen, es funktioniert. Weil du es üben kannst. Du kannst es machen. Im Vollspiel oder langsam oder auch nur zu Demonstrationszwecken. Das kannst du bei so einem Messer jetzt großartig nicht. Ne?
Kannst du nicht. Also ich habe auch schon mal damals in Dortmund auf einem Benefit-Seminar Messer unterrichtet für Karatekas.
Ja.
Nichts gegen Karateka. Ich liebe Karateka. Ne? Und wirklich tolle Formen und alles. Aber,
jetzt kommt das Aber.
Ja, nee, nicht Aber. Aber das Aber. Es gibt, ich sage es mal, so eine Urban Legend. Und die ist mir damals auch so ein bisschen da passiert. Und zwar, wenn ein FMAler einem Jiu-Jitsu-Mann oder einem Karate-Mann ein Messer zeigt, dann hat er den mehrfach getroffen mit Farbmarkierungsstift. Ne? Und am Ende sagt der Jiu-Jitsu-Mann dann, aber jetzt habe ich dich. Ne? Und der ganze Gi ist rot. Wo ist da die Logik? Ja, und man muss immer ehrlich sein beim Training. Und das gehört beim Sparring auch dazu, auch beim Messersparring. Oh, du hast mich getroffen. Jo, du hast mich erwischt. Dann ist das Ding nämlich vorbei. Und ich muss jetzt nochmal auf das Piketty-Tershakali, die wirklich viel Sparring machen, zurückkommen. Da wird gespart nach Blade Rules. Das bedeutet, ein Treffer und der Kampf ist eigentlich vorbei. Und das muss beiden auch bewusst sein. Ob es jetzt mit dem Messer ist oder mit dem Stock. Wenn du einen Stock vor die Hand kriegst, ernsthaft, oder vom Kopf, ist der Kampf eigentlich vorbei und man startet neu.
In den Regeln.
In den Regeln.
Ja.
Ne? So anders funktioniert es ja gar nicht. Ne? Und es gehört.
Puh, weiß ich nicht.
Sonst artet das aus zu einer wilden Prügelei.
Ja, ja, gut, aber das geht jetzt schon wieder Richtung Realität an, ne?
Nee, ich glaube, wenn ich dir. Also es gibt zwei Geschichten. Mit Sicherheit, ihr hattet den Jakob ja auch mal hier.
Mhm.
Und bei vielen Messerattacken ist es so, dass du es am Anfang gar nicht merkst, dass du getroffen wurdest. So, das heißt, Selbstkontrolle, Selbstcheck nach so einer Geschichte.
Weil Adrenalin so hoch pumpt.
Genau, ist super wichtig. Und viele fallen erst kurz danach auf einmal um. Es ist ein super schwieriges Thema. Aber wie gesagt, wenn man es trainieren will, musst du es annähernd realistisch trainieren und damit Vollgas. Aber du kannst nie diesen richtigen Adrenalinstoß richtig simulieren.
Ja.
Wir haben es früher alles versucht. Ne? Vorher 40 Liegestütze machen lassen, ein Messer in die Mitte legen, wer zuerst das Messer hat, und dann rennt man aufeinander los. Aber selbst das ist immer noch ein Trainingspartner und kein Fremder. Ne?
Aber wie stehst du dann zu dem Sparring, wo die wirklich in Vollschutzmontur aufeinander losgehen? Zählt das auch quasi als Sparring? Ich meine, klar, du merkst den Impact, du merkst die Schläge, wie die kommen, aber es ist ja jetzt nicht so ein Schmerz, wie wenn du auf einem Gesicht da stehst.
Das ist so. Und ich sage jetzt mal so, je mehr Schutz...
Weil damit wird ja gekontert, ne? Genau. Dass die sagen, ja, wir machen nur Sparring.
Ja, je mehr Schutzausrüstung, umso sinnloser ist es ja eigentlich. Du kannst lieber weniger Schutzausrüstung nehmen, aber kontrolliert rangehen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Das, was ich teilweise bei den Schutzausrüstungskämpfen, Sparringskämpfen sehe, also Sparring ist kein Kampf, Punkt 1, sind schlechte Techniken. Jemand hat ja gerade gesagt, es wird grob motorisch unter Druck. Ja, aber fang doch erstmal technisch an. ich sag's, ich hab's schon mal in einer anderen Folge vom Podcast gesagt, Sparring ist eine Form, wo mir der Partner einen progressiven Widerstand gibt. Nicht mehr und nicht weniger, wo ich mich ausprobieren kann. Und das kann dann eskalieren und weiter gesteigert werden. Aber da muss man langsam rangeführt werden und erstmal eine saubere Technik haben. Dass das unter Druck unsauber wird, das ist immer so. Das ist
wie beim Ficken. Na, aber du hast vollkommen recht. Also ich hatte sehr viele Diskussionen mit Leuten, die gesagt haben, ja, aber wir machen doch Sparring. Und dann dieses Sparring, dieses Draufhauen, was mich immer besonders abturnt bei solchen Sparring-Videos, die ich sehe, ist, da kommt jemand, ich gebe ihm einmal... Die ist übrigens nicht zu unterschätzen, die offene Hand. Aber dann wird 2-3 Mal auf den Kopf gehauen und der Typ geht schon automatisch runter, als wäre er angenockt. Und das ist halt nicht der Fall in der Realität. Und das machen die meisten, gerade so im Krav Maga oder Selbstverteidigungssparring, die kommen mit einem Vollschutzhelm an, die Eule haut links und rechts, gibt den links und rechts eine Backpfeife und er geht direkt in die gebückte Embryo-Haltung und dann hauen sie drauf und machen und rennen weg.
Aber das ist ja kein Sparring.
Ja, aber das ist für die... Oder sagen wir mal, für die Leute, die jetzt neu dabei sind, für die ist es ein Sparring.
Nee.
Wenn die nicht, ja, glaubst mir, ich habe mit Leuten gesprochen, für die, die nicht aus dem Kampfsport kommen, okay, die vorher noch kein Sparring erlebt haben, so wie du gerade gesagt hast im Ring, für die ist es, wow, krass. Wir hauen zu.
Ja, das ist aber verprügeln, das ist ja kein Sparring. Der andere wehrt sich ja nicht.
Ja, aber diese sogenannten Drills, sagen wir mal.
Genau, es sind Drills, wo du etwas über dich ergehen lassen
musst. Aber für einige zählt das wirklich als Sparring.
Ehrlich? Ja. Sehe ich komplett anders.
Die stehen dann zusammen, machen dann eine Minute und dann wird gemacht.
Ja. Ich sehe es wie gesagt.
Aber immer mit angezogener Handbremse, ne?
Ja, angezogene Handbremse ist ja auch in Ordnung. Und wenn du beispielsweise mit den Thais trainierst, die machen ja easy peasy, die müssen alle 2 Wochen kämpfen, die wollen sich im Sparring auch nicht verletzen.
Ja, aber ne? du sagst, ist in Ordnung, aber wenn ich mein Leben lang keinen anderen Kontaktsport gemacht habe und fange mit Krav Maga an und fange mit dieser Vollschutzausrüstung an und kämpfe immer diese Drills mit angezogener Handbremse und bin dann in einer echten Situation, dann bekomme ich einen Schlag vors Gesicht und bin erstmal gelähmt.
Da bin ich bei dir.
Und das ist das, was du meintest und was ich auch zu 100.000% unterschreibe, geht in einem Ring oder in einem Cage oder was weiß ich, zieht euch Sparring-Handschuhe an, von mir aus hier ein paar Shinpads und dann macht mal wirklich 3 Minuten einfach drauf.
Ist so.
Und auch wenn du mal, weiß ich nicht, einen Jab vor der Nase bekommst, einfach mal machen. Das ist nämlich eine ganz andere Hausnummer.
Also ich kann dir eine Sache sagen, meine Sicht auf die ganze Selbstverteidigung hat sich tierisch gedreht.
Ja, bei mir leider auch.
Tierisch gedreht. Und wir haben am Anfang auch gedacht, als wir JKD und Kali gemacht haben, das ist der Ultima Ratio, ist es für mich immer noch hervorragende Systeme, die ich liebe und die auch wirklich einen Wert haben. Aber ganz ehrlich, ich sage das mal wirklich für Otto Normalverbraucher, der auch nicht viel, also nicht 5-mal, 6-mal in der Woche ins Gym geht, geht zum Boxen, geht zum MMA, geht zum Muay Thai oder in Kickboxen. Ernsthaft. Das sind so die einzigen 4 Dinger und dann könnt ihr das Ganze drumherum einfach mal vergessen.
Und ich verstehe jetzt auch immer mehr hier den Typ von UCC, da oben in Hamburg. Du weißt, wen ich meine.
Ja, ja.
Wie heißt er?
Nicht Uwe, heißt der Uwe? Thomas?
Keine Irgendwie Ahnung. So.
Ich weiß aber, wen du meinst.
Weißt,
der
ich mein.
Genau. Ehemalige Türsteher.
Der ehemalige Türsteher.
Ja. Das ist auch nicht mein Schlagmensch, muss ich
sagen. Meiner auch nicht, vor allem mich haben damals immer so die Videos ziemlich abgestoßen. Ja. Auch dann mit der Musik im Hintergrund und du hast ihn kaum verstanden. Ist eine andere Sache, aber ich weiß, dass damals, als ich noch auf Facebook so ein bisschen aktiv war, in der Krav Maga-Gruppe viel über ihn geredet worden ist. Und er hat sich, oder legt sich auch bis heute noch immer so ein bisschen mit der Krav Maga-Szene an. Ich verstehe ihn aber immer mehr, weil nimm jetzt wirklich jemanden aus der Krav Maga-Szene und stell ihn daneben. Ich würde schon behaupten, dass er viel mehr Erfahrung hat, auch wenn es jetzt nicht für die meisten so fancy ist, mit irgendwelchen Ranks rumzulaufen und Camouflagehosen. Aber ich denke schon, dass er mehr zu sagen hat als so manch Krav Maga-Trainer.
Also was man ihm zugutehalten muss auf jeden Fall, der Typ hat halt jahrelang
an der Tür gearbeitet.
An der Tür auf Pauli gestanden. Also Hut ab dafür. Ja. Und ich denke, dass der
auch
kein Laberkopf ist.
Erstmal das und auch einige Messerstiche abbekommen.
So, das ist Punkt 1. Ob ich sein System gut finde, da können wir eine ganze Folge rausmachen. Mhm. Er kommt aus dem Kali. Ne? Mhm. Das ist ein Latosa-Mann. Also ein Bernd Schubert war damals so einer der größten Schüler von René Latosa aus dem Kali. Und heute sagt er, das Säbelfechten soll er machen. Ist alles in Ordnung. Auch er muss Marketing machen und verkaufen. Aber eine Sache würde ich da komplett unterschreiben. Und mein Buddy Lars Helms, der ist ja nun mal auch Polizist und Tricom Master Ausbilder, der hat einen Spruch und den muss man wirklich verinnerlichen. Stumpf ist Trumpf. Ernsthaft, in der Selbstverteidigung, stumpf ist Trumpf. Du musst da nichts Kompliziertes machen. Ne? Mach, wenn dann das Winkel 1, Winkel 2 und ein Cross hinterher, dann ist Ruhe hoffentlich. Gib einen ordentlichen Low-Kick. Also wie gesagt, ich muss noch zu den Sachen, die ich gerade genannt habe, vielleicht noch auf jeden Fall Grappling mit dazu nehmen. Das war bei mir so immanent im MMA. Aber MMA, Muay Thai, ein waffenbasiertes System. Natürlich Kali, auf jeden Fall machen. Und dann bin ich gut gerüstet. Weil Kali ist nicht nur Waffen, sondern auch Boxen gegen ein Klingensystem. Mhm. Also im Kali Silat, das sind Sachen, weil es eine Klingenkultur ist auf den Philippinen und in Indonesien oder Südostasien, du checkst permanent, ob der andere ein Messer hat. Und das ist eine Sache, wenn man sich damit auseinandersetzen will, ja, aber dann muss man auch Zeit investieren. Das lernst du nicht im Vorbeigehen.
Strikeshim hat auch nochmal geschrieben, hat einen Zusatz zum Kommentar geschrieben, wenn Messer, Selbstverteidigung ohne Erste Hilfe, / Wundversorgung angeboten wird, in meinen Augen auch komplett Schrott, weil unvollständig. Er gibt da ein Beispiel, bester Mann wäre die Street Combatives von Joe Brandt. Der war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Ich sehe es auch, vor allem Messerabwehr bedeutet nicht, wie ich eine Klinge abwehr, sondern diese ganze Awareness um mich herum.
Absolut.
Denjenigen schon abzuchecken. Aber da gibt es ja einige, die dann diese Seminare, weiß ich nicht, bei irgendeinem Typen gemacht haben und sagen, ja, das nehme ich jetzt einfach auf bei uns in meiner Schule so. Und dann aber diesen Aspekt komplett rauslassen. Unterstelle ich jetzt einfach mal so. Ich weiß es ja nicht, ob ich gehe jetzt eigentlich auf dieses Seminar. Deswegen macht, was ihr wollt. Alles gut. Aber ich denke, dass so einige, die diese Messerseminare anbieten, das komplett so ein bisschen nach hinten rausfallen lassen. Wie siehst du da die Aufteilung? Gerade so was Awareness angeht zu Techniken. 50-50? Oder sagst du, man müsste mehr so den Schwerpunkt legen auf erstmal Leute erkennen, so ein bisschen die Umgebung checken?
Also du solltest jetzt mal meine Schüler vielleicht fragen. Wir haben teilweise Stunden, wo wir ja 40 Minuten von 60 Minuten wirklich über solche Sachen reden. Das liegt aber daran, ich habe beispielsweise da auch Polizisten, ich habe Leute, eine junge Frau, die ist Rettungssanitäterin in der Düsseldorfer Altstadt. Das ist kein Spaß. Und was ich da an Geschichten mittlerweile gehört habe.
Da ist ein Freund von mir ins Wachkoma geprügelt worden für ein Jahr. Mhm.
Wenn du hörst, dass dann eine Frau wiederbelebt wird von den Rettungssanitätern und auf einmal jemand aus der Menge kommt und dem einen Rettungssanitäter eine Klinge an den Hals hält und sagt, wenn meine Mutter stirbt, stirbst du auch.
Das hört man ja immer mehr.
Ey, ne? Ohne Scheiß. Ich habe es live gehört, solche Geschichten. Und wie auch Rettungskräfte angegangen werden. Und im engsten Raum, ne? Also das sind so Sachen, wo sie dann auch ganz bewusst ein klingenbasiertes System gesucht hat. Wie kann man damit umgehen? Und da arbeiten wir ganz viel dran. Und wir machen ganz viele Geschichten mit Awareness und wir reden zumindest über bestimmte Geschichten und diskutieren Themen aus. Wie würdest du mit bestimmten Situationen umgehen?
Finde ich extrem wichtig.
Das ist super wichtig. Und wie gesagt, ich kann nochmal sagen, die Seminare vom Lars beispielsweise zum Tricom, wenn die Samstag, Sonntag sind, haben die freitagsabends immer so eine First-Responder-Geschichte mit Versorgung von Stichwaffen.
Darf aber auch nicht jeder machen in Deutschland.
Nein, mit Sicherheit nicht. Und was hier meine Schülerin uns letztens gezeigt hat, sie macht gerade nochmal so eine Fortbildung zu so einer Intensivrettungsgeschichte. Das waren so wirklich Verletzungen mit stumpfen Waffen. Oh, alter Schwede, und da waren auch Knie dabei, ne, die zum Ribcage gegangen sind. Und also der Kevin, der einer meiner Schüler, der auch richtig guter Boxer ist, und wir beide so, also mir wurde wirklich flau. Also,
ach, hat die Fotos gezeigt oder
wie? Ja. Also das war schon, also für meinen zarten Magen schon, ist unangenehm. Und auch darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man in so einer Messerauseinandersetzung ist. Thomas Holtmann hat es mal gesagt, da muss man sich halt anfreunden mit Pisse, Kot, Blut. Das ist so. Ne?
Ja,
das ist schon.
Denkst du dann darüber nach in dem Moment?
Nee, aber man, nee, das nicht, weil es eine Hochstresssituation ist.
Ja, deswegen.
Ist, ne? Aber warst du schon mal in so einer richtigen Hochstresssituation?
Ja.
Ich auch, und du hast, mir ging es so, ich hatte einen totalen Korridorblick und ich habe das, was relevant war, sehr intensiv wahrgenommen.
Ja, also ich war...
Alles andere war ausgeblendet, aber das habe ich sehr intensiv wahrgenommen. Alles.
Willst du erzählen, was es war?
Ich kann dir das sagen, es waren mehrere Situationen, aber die eine war, ich habe damals musste ich zu einem Steuerberater fahren, um dann ein Seminar zu geben. Kein Kampfsportseminar. Und ich fuhr auf der 42 hier. Das ist schon über 20 Jahre her. Und vor mir fuhr ein LKW. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Auf einmal dreispurig, die 42, und dann zog der auf einmal in die Mittelspur. Mhm. Ich war, wie gesagt, 100 Meter dahinter, machte eine Vollbremsung, neben mir der auch. Und der LKW raste in die Mittelleitplanke. Und du hast noch gesehen, der Fahrer war nicht angeschnallt und knallte voll gegen die Scheibe. Und dann sind wir ausgestiegen. Ich war der Erste mit dem anderen Typen da an dem Auto. Und dieses Ganze vom Stoppen, was ist denn da jetzt gerade passiert, bis dahin laufen, das war wie in einem Tunnel. Mhm. Also ich habe gesagt, rufen Sie die Polizei, rufen Sie einen Krankenwagen. Und ja, der ist leider da verstorben.
Verstorben.
Ja. Das lief wie in einem Tunnel ab. Aber ich kann dir genau sagen, ich habe nicht gesehen, was rechts und links war, aber ich habe genau gesehen, da ist der LKW. Und ich habe nur noch funktioniert. Und
so ein bisschen in Zeitlupe, ne? Es ging schnell, aber ein bisschen in Zeitlupe.
Ohne Scheiß, ohne Scheiß.
Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, das war 2019, als ich für eine Woche in Israel war. Und da hatten die so einen Terroristen irgendwie, weiß ich nicht, war ein Attentat und so. Und dann bin ich morgens raus aus meinem Apartment und wir haben uns da immer getroffen, um dann mit dem Bus zur Trainingsstätte zu fahren. Und plötzlich gingen Sirenen an und alle Leute sind über die Straße gelaufen wie Ameisen. Hm. Alle überall in die Geschäfte rein. Und du hast dann oben entfernt diesen Iron Dome gehört, der die Raketen abfangt. Weil, ich weiß nicht, ob die Hisbollah Raketen abgeschossen hat. Aber diesen Moment, oh, was passiert hier gerade? Und du weißt, was passiert. Du weißt, es wird gerade auf deine Stadt, das ist jetzt in Anführungszeichen, auf deine Stadt geschossen, wo du dich drauf befindest. Und Leute haben dich dann auch hinterher reingewunken, die waren dann eine halbe Stunde später wieder draußen. Aber so diesen Moment, so wie du ihn gerade beschrieben hast, der geht schnell, aber auch irgendwie langsam. Du denkst irgendwie aber auch ganz ruhig, so erging es mir. Ich habe ruhig gedacht, ich hatte Angst, ich hatte so ein bisschen, boah, was passiert jetzt hier? Aber ich konnte mich in dem Moment echt gut konzentrieren.
Fokussiert ist man.
Fokussiert, und ich konnte Entscheidungen treffen und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt mit denen in den Laden rein und warte, bis das vorbei ist.
Aber es läuft ganz, ab ganz wie im Film, ne?
Das läuft ab wie im Film. Das ist wirklich so. Auch früher, wenn du dann irgendwie mal, weiß ich nicht, die Vorderbremse beim BMX-Fahrrad gezogen hast. Dieser Moment, wo du die Straße auf dich zukommen siehst, weil du über den Lenker gehst, die ging wie in Zeitlupe. So. Aber trotzdem konntest du dich noch entscheiden, rolle ich mich so ein bisschen über die Schulter ab?
Bring ich die Hand nach vorne?
Ne? Ziehe ich den Kopf zur Seite? Solche Sachen. Ich glaube, das ist dem Menschen echt mitgegeben.
Ist so. Das ist so. Also man fokussiert und das ist wie so eine Matrix. Auf einmal bewegst du dich und das funktioniert.
Ja. Und ich denke, wenn Leute sowas nicht erlebt haben, so ein Adrenalinkick wie im Kampf, ich glaube, dann ist es schwer, das in der Selbstverteidigung so ein bisschen näher zu bringen.
Du, ich hatte Situationen, 1989 werde ich nie vergessen, da sind wir in eine ganz üble Prügelei gekommen. Und mir liefen danach die Tränen.
Von Anspannung.
Ohne Scheiß. Also das war so ein Flash. Ne? Also der Kollege, der im Krankenhaus kam, erst wieder dazu, irgendwas zu realisieren. Mein Kollegen, den waren sie ganz übel. Das war eine Schlägerei mit ganz üblen Skins. Ne? Also dem sind sie wirklich mit dem Stiefel ins Gesicht gesprungen. Und ich hatte Gott sei Dank nur ein paar Macken und die ganzen Hände auf. Aber ich habe den dann geschleppt, meinen Kumpel. Und bis dann Familie kam und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und in dem Moment, wo ich da im Krankenhaus war und ich wusste, mein Kumpel wird versorgt, da liefen mir so die Tränen runter. Das war ein Tag vor Weihnachten, 1989, werde ich nie vergessen.
Ja. Oder war das der Mauerfall, der dich so zum Weinen gebracht hat?
Der bringt mich jetzt manchmal zum Weinen. Darf man das sagen? Weiß ich nicht.
Wir haben ein Video. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ja. Wir sind gut in der Zeit. Ich habe ein Video, das hat die Bild-Zeitung kurz nach Solingen natürlich auf den Markt geworfen. Das findet ihr auch nicht auf YouTube, sondern das findet ihr wirklich, wenn ihr auf diese ekelhafte Seite klickt. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Bild-Zeitungs-Fan, weil da wirklich für mich nur Scheiße und Schrott drin steht. Das ist das Gleiche, wie wir am Anfang gesagt haben, mit Angst Werbung machen. Bild macht nichts anderes. Und ich finde, das ist auch immer ein besonderer guter Hinweis, wenn ihr überlegt, ist das die richtige Schule für mich? Und diese Schule teilt Bild-Zeitungsartikel, um auf deren Seminar hinzuweisen. Ist schon mal ein Red Flag. Also ein kleiner Lifehack von mir an dieser Stelle. Der Typ, ich habe mir das Video einmal kurz angeguckt.
Ja.
Allerdings ohne Ton. Ich werde es jetzt erst einmal mit Ton mit dir zusammenhören.
Okay.
Wenn zwischendurch, können wir gerne einmal auf die Pause-Taste drücken, wenn du irgendwas zu sagen hast, wenn ich was zu sagen habe. Das Video läuft 8 Minuten. Ihr werdet, wenn ihr diesen Podcast nur über Audio hört, shame on you, denn auf Spotify kann man uns auch sehen, dann werdet ihr nur den Ton hören. Ganz
ist
klar.
Halt so.
Ist halt so, ne? ansonsten werde ich gleich dieses Video unten mit einblenden. Und ich hoffe, ich kriege von der Bild-Zeitung da keine bösen Anschriften. Ich baue mal eben auf, wir sind gleich direkt wieder zurück.
Alles klar.
So, dann würde ich sagen, Thorsten.
Das Laufen.
Legen wir los.
Jo.
Ich muss da kurz dazu sagen, wird sich gleich auch vorgestellt. Das Ganze ist, ich weiß nicht, ob das ein privates Studio ist. Ich glaube nicht, aber sieht aus wie oben auf dem Dachboden irgendwie privat. Wir fangen mal an. Ha!
Knapp 9000 Mal sind im letzten Jahr Messer bei Straftaten eingesetzt worden. Die Delikte gehen von Raub, Erpressung,
bis hin zu Mord.
25 Messerangriffe pro Tag in Deutschland. Und oft kennen sich Täter und Opfer nicht.
Ich muss dazu sagen, jetzt hier diese ganzen Artikel, die so aufploppen, ne? Das ist das gleiche Phänomen, ist, wenn einer sagt, geh raus und achte nicht auf rote Autos. Was
du
fällt dir
nur
auf?
Rote Autos.
Und ich denke mal, natürlich haben wir ein Problem mit Gewalt in Deutschland, aber ich glaube, jetzt wird sich gerade so ein bisschen drauf festgebissen. Ne?
Also
ich glaube, Messerangriffe gab es auch vor 20, 30, 40, 50 Jahren täglich.
Ja, hast du nur nicht gehört. Wenn in München
das
jemand abgestochen wurde, hast du es nicht gehört.
Das
heute ist,
es
halt omnipräsent.
Ja.
Es gibt unzählige Arten von Messern. Einige sind verboten, viele nicht. Doch alle sind in den Händen von Kriminellen hochgefährlich, manchmal sogar tödlich. Aber wie kann man sich vor Messerangriffen überhaupt effektiv schützen?
Sich gegen Messer zu wehren ist extrem kompliziert. Und wie das geht, das lerne ich heute von einem Kampfsportlehrer hier in Berlin-Neukölln.
Was hat für ein Halsschuss? Jetzt mal ganz ehrlich.
Keine Ahnung.
Schule von Mario Najorka. Er ist 57 Jahre alt und hat 5 schwarze Gürtel im Taekwondo.
Ja, das ist schon alles eine Qualifikation, oder?
Bitte. Also 5 schwarze Gürtel in Taekwondo muss was sein. Und ich sag dir was, diese Leute sitzen bei der Redaktionsbesprechung und sagen, wir müssen unbedingt jetzt was machen.
Absolut.
Hat einer eine Idee? Und dann sagt einer, ja, wir müssen einfach mal so eine Schule besuchen. Ja, ein Freund von mir, der hat mal Taekwondo gemacht. Ja, dann guck doch mal, ob hier in der Nähe ein Taekwondo-Laden ist. Und dann sehen die einen, oh, der hat 5 schwarze Gürtel.
Der muss was
Experte,
können.
Experte. Genau. Übrigens, Berlin-Neukölln ist, glaube ich, auch ein heißes Pflaster. Ne?
Ich denke schon, ja.
Alles, was teilweise im Netz gezeigt wird, Messerentwaffnung und Hebel hier und da und rum. Keine Chance.
Sperrings Partner heute ist Ennis, 27 Jahre alt, ein schwarzer Gürtel. Die beiden Kampfsportler wollen heute zeigen, ob man sich überhaupt wirksam gegen Messerattacken wehren kann.
Was ist? Was willst du, hä? Stech dich ab, du Schwein!
Ich komm. Hallo zu, guten Tag.
Ich würde von- sagen, warum ist denn so, dass Taekwondo immer so ein bisschen so in die Selbstverteidigungsschiene so ein bisschen zieht? Wenn ich jetzt hier Volkshochschule Gelsenkirchen anklicke und gucke in die Programme, da wird ja Selbstverteidigung für Senioren und für Frauen und so angeboten. Das sind immer Leute aus dem Taekwondo.
Also Taekwondo war ja eine der ersten Sportarten so einer Breite in Deutschland, ja. Denke ich. Ne? Damals mit Karate, Judo und Taekwondo. Es gibt richtig gute Taekwondo-Geschichten. Ne?
Also
Jungs und Pomse und was weiß ich, was die da alles haben, ist richtig, richtig gut. Es ist ein Wettkampfsport eigentlich. Die haben mit Sicherheit auch eine Selbstverteidigung und jetzt könnte man aber auch über die Selbstverteidigung im Karate und sonstigen System sprechen. Das ist alles alte Sachen.
Ja,
das ist,
deswegen.
Und konstruiert.
Ja,
ne?
Ja.
Ich würde Ihnen heute gerne lernen, wie man sich gegen Messer Angriffe wehrt.
Doch erst kommt eine ganz andere Übung. Ich bin der Angreifer.
Gib dein Geld, los!
Um zu begreifen, wie unfassbar gefährlich Messer wirklich sind. Ich untrainiert, 53 Jahre, gegen den topfitten Ennis. Ich mit dem Messer, er nur mit Rucksack. Und dann passiert das.
Das war ein Volltreffer, ne? Das war ein Herzstich. Ich hab noch nie.
Oh, guck mal, wie der am Schwitzen ist.
Ja. Ja, und der andere hat sich aber auch nicht gewehrt, ne? Nicht in einer
Furchtbar. Oh Gott, Mann.
Oh, ganz unangenehm, der Typ. Ich will ja nichts übrigens, aber der sieht irgendwie ganz komisch aus.
Alle Leute, die von der Armee, Sondereinsatzkommandos, die sich wirklich mit sowas beschäftigen, sagen alles das Gleiche. Alle. Messer. Selbst lange trainiert hat man noch eine geringe Chance, aber untrainiert ist die Chance eben, geht Richtung
Was
Null.
Was soll ich denn dann machen? Mich hinlegen?
Ja, also ich sag mal so, klar, untrainiert hast du weniger Chancen als Leute, die trainieren. Das ist so, ist definitiv so. Egal, ob es jetzt beim Boxen ist oder beim Fußball, wenn du nicht trainierst, hast du halt keine Chance. Ist so. Wir hören mal einfach weiter.
Das heißt, mit einem Messerangreifer in den Nahkampf zu gehen, ist immer hochgefährlich und endet meist blutig.
Warum soll ich darauf warten, dass genauso wie Leute zeigen, sowas, er greift mit zwei Händen zu, ja, so.
Ganz einfach.
Ja.
Ganz und banal und ganz tödlich.
Genau. Ja. Und auch mit zwei Händen hier. Da ist der Cut. Ja. Hier. Ich habe die zweite Hand. Keiner wird warten hier, dann gibt es hier einen. Ich halte das hier dran, er greift das schon mal zu.
Danke. Ich habe es mir gerade gedacht. Das sind so, diese Leute, die sagen, keine Chance, keine Chance. Nein. Das sind Leute, die vielleicht selber auch nicht wissen, wie es geht. Und sagen dann einfach, du hast einfach keine Chance. Also so diese typischen Bilderbuch-Messerangriffe, die er jetzt macht. So klassisch von unten und bleibt stehen. So ist es ja nicht, ne?
Nee, ja, vor allen Dingen, ich sage jetzt mal so, wenn jemand deinen Arm mit zwei Händen zu greifen bekommt, hat er ja schon die halbe Miete, dann muss er nur weitergehen. Ich halte ja nicht fest und mache nichts mehr.
Ja.
Das ist Krav Maga, Umarmung von hinten und ich will dich zu Boden bringen. Und ne, also das ist, naja, okay.
Also nur dran zugreifen, er hat das geschafft tatsächlich und versucht jetzt was zu machen. Ja.
Oh, ich bewege mich hier.
Ja, und das war's.
Das war's.
Heute sind die Attacken nur Training. Aber im Dezember traf Ennis auf der Straße auf einen hochaggressiven Mann mit einem Messer.
Man hat das Messer nicht direkt gesehen, man hat einfach nur gesehen, dass er mit seiner Jacke da stand und eine Hand war in der Jacke. Und
das sind so Awareness-Situationen.
Genau.
So, und das sind Sachen, wenn ich vorher darauf geschult bin, es ist gerade eine Situation, hör auf dein Bauchgefühl, warum hat er die ganze Zeit die Hand in der Jacke? Weg!
Das ist das, was man eigentlich lernen sollte, Bauchgefühl. Ja. Genau richtig. Ja.
Dann ist es schon auffällig genug. Wenn du siehst, okay, die Hand ist in der Jacke drin.
Irgendwas versteckt er da.
Genau. Ja. Wie kann man so seelenruhig sein, bei einer Stresssituation die Hand noch in der Jackentasche zu lassen? Das heißt, da kann doch schon irgendwas im Spiel sein. Dann gelingt es relativ schnell, dass er ja, die Distanz zu mir verkürzt hat. Und ich habe daraufhin meinen Rucksack, sage ich mal, schon bereitgestellt. Relativ schnell ging das dann los. Mit ein, zwei Schlitzen erstmal. Den Rucksack habe ich dann als Schild und auch als Schlagwaffe, sage ich mal, genommen, um mich zu verteidigen, um auch die Distanz beizubehalten. Das war in meinen Augen pures Glück. Habe ich es geschafft, tatsächlich mit einem Tritt in die Weichteile kurz auf Richtung Boden sozusagen zu bringen. Ihn dann noch mit dem Rucksack einmal rüberzuhauen und dann mit dem Knie zu beenden.
Als der Angreifer am Boden liegt, kann Ennis mit leichten Schnittverletzungen im Gesicht fliehen.
Oh, Glück gehabt, wa?
Egal ob Taschenmesser, Machete oder Dolch. Messer stechen lautlos, werden meist verdeckt getragen.
Was er gemacht hat, war gut.
Was sagst du denn so zu den Vorgaben der Politik? Eine bestimmte Klingenlänge. Ich meine, man sieht jetzt hier ein Teppichmesser. Mhm. Selbst das ist ja schon Horror.
Häufige Waffe. Ich habe letztens was Gutes gehört. Verbrecher lesen keine Gesetze.
Das ist so. Ne? Deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt einen Gesetzesentwurf auf den Markt bringen wollen, der verbietet, Messer auf dem Festival mitzunehmen.
So, also wer es mitnehmen will, nimmt es mit. Ob die Klinge jetzt 6 cm ist oder 12 oder was auch immer. Ohne Scheiß.
Das ist Theoretiker und Praktiker wieder. Ne?
Das ist leider so. Leute, die Gesetze entwickeln, haben keine Ahnung. Und Leute, die Rechtsprechung, wissen teilweise auch nicht, wie die Situation gerade war. Das ist leider tatsächlich so.
Ja.
Und sind in Sekundenbruchteilen einsetzbar. Wie heimtückisch Klingen sind und welche Abwehr nicht funktioniert, habe ich jetzt verstanden. Aber wie kann ich mich denn nun richtig vor Messerangriffen schützen?
Also grundsätzlich gibt es 3 Regeln. Wenn ich draußen unterwegs bin, egal wo, auf der Straße, in der Bahn, sonst wo, in irgendwelchen Geschäften, muss ich meine Aufmerksamkeit schärfen. Ich muss aufpassen, was passiert um mich herum, sehen, wer könnte eventuell aggressiv sein, also Aufmerksamkeit für die Situation, auf mein Bauchgefühl hören. Zweiter Punkt ist Deeskalation. Das heißt, ich versuche nicht, mein Ego aufzubauen, dagegen zu halten, mich irgendwie groß zu machen, sondern versuche, den Gegner oder den Angreifer davon abzubringen, mich zu attackieren. Mit Worten, mit meiner Körperhaltung, mich entsprechend darstelle, nicht in eine Opferhaltung verfalle und versuche eben klar und deutlich zu deeskalieren. Dritter Punkt ist, wenn möglich die Möglichkeit besteht, auf jeden Fall die Flucht ergreifen. Ja? Möglichst Distanz kreieren, also Flucht ergreifen. Gucken, dass man den Gegner auch los wird. Möglichst in der Menge untertauchen, wenn es irgendwie geht.
Und was passiert, wenn Regel 1 und 3 nicht funktionieren? Ein direkter Angriff, also nicht mehr abgewehrt werden kann.
Ich mach das jetzt einfach mal aus der Attacke. Da war er drinne. Habt ihr das gesehen?
Das wäre ein Volltreffer
gewesen. Das war ein Volltreffer. Selbst 2 Meter.
Diese Alu-Messer sind auch gut, wenn der einmal so richtig so in die Hand bekommt.
Wir trainieren ja nur mit Alu-Messern, das ist gut.
Ist es jetzt die Flucht nicht mehr möglich und ich habe Gegenstände in meiner Nähe, einen Stuhl, einen Tisch, ich habe einen Rucksack dabei, ich habe vielleicht meine Jacke über den Arm, all das einsetzen, um Distanz zu kreieren, eventuell Sachen auf den Anwerfer, auf den Angreifer werfen, um eine kurze Ablenkung zu erreichen, um dann wieder diese Schrecksekunde zu nutzen, um die Flucht zu ergreifen. Und auf der Flucht möglichst versuchen, irgendwo unterzutauchen. Er könnte jetzt natürlich mit dem Stuhl mir das Ding vom Kopf hauen. Ja? Und immer wieder raus und wieder raus. Und ich komme nicht ran. Keine Chance, da ranzukommen. Und ich kriege die Beine halt ab. Was man auf keinen Fall machen sollte, versuchen, mit dem Stuhl zuzuschlagen. Ja? Oder
also
so.
Der Typ ist echt gut, muss ich sagen.
Als ich da bin, hat er mich schon 3-4 Mal gestochen. Einfach Distanz kreieren. Die Hände hier vorm. Rum, ne? Und immer wieder ranziehen, damit er nicht den Stuhl vielleicht festhält hier. Ne?
Aber das gehört ja zum Beispiel auch so zur Awareness. Dass ich bin im Raum, ich sehe, da steht ein Stuhl, ich nehme den Stuhl, um den Distanz zu schaffen, um eine Blockade zu schaffen.
Auch sein Schüler hat es ja richtig gemacht
mit dem Rucksack. Die Klinge, er sticht zu, die Klinge penetriert den Rucksack. Besser geht's eigentlich nicht, ne? Oder eine Jacke oder was weiß ich. Also ich muss auch sagen, für einen Bild-Zeitungsartikel ist der bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Außer der Typ, also das verstehe ich nicht, warum der da so ein, dieses Halstuch, das haben doch so alte Frauen. Also der sieht mir furchtbar.
Ja, weiß ja nicht, wie oder vielleicht sogar noch an sowas rankommen. Ja, so immer stoßen, stoßen, stoßen. Ne?
In der U-Bahn oder auf der Straße gibt es keine Stühle. Da ist das Schlagen mit Tasche oder Rucksack.
Aber es ist ein guter Grund.
Dabei unverletzt zu bleiben, ist
auch
eher unwahrscheinlich.
Aggressiv.
Aber vielleicht gelingt so doch noch die Flucht.
Auch hier getroffen.
Wo wurden Sie getroffen?
Hier. Schnitt hier und auf der Flucht auch ratsam, sich bemerkbar zu machen. Mit Hilfe, da hat ein Messer, Hilfe, ich werde mit dem Messer angegriffen, dass Leute, die das hören, wenn man Glück hat, die Polizei rufen, die dann möglicherweise schnell genug da sind, um zu unterstützen oder die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.
Nach 2 Stunden intensivem Training sind wir am Ende.
Also Punkt 1 bei einem Messerangriff.
Er hat immer noch die Jacke.
Die Aufmerksamkeit.
2 Stunden später hat er immer noch die Jacke.
Punkt 2.
Den Weg ändern, möglichst schon eine Flucht ergreifen. Ohne abhauen. Zu laufen, abhauen, weggehen. Aus der Situation entziehen.
Punkt 3.
Deeskalierend wirken. Versuchen zu deeskalieren.
Alles gut, mein Freund, kriegen wir hin. Hier ist mein Geld oder was auch immer.
Abstand kreieren.
Und wenn das alles nicht funktioniert?
Wenn es zum Kampf kommt, alle möglichen Mittel zur Hand nehmen, die Distanz kreieren können und den Angreifer auf Abstand halten können.
Aber auch um eine mögliche Flucht dann einzuleiten.
Um dann in jeder Sekunde des Kampfes, darf man nicht vergessen, die Flucht ergreifen, wenn sie möglich ist.
Ich habe hier heute Abend sehr eindrucksvoll erlebt, wie gefährlich Messer wirklich sind und dass es schier unmöglich ist, sich ohne Waffen gegen Messerangriffe zu wehren. Was ich aber gelernt habe, ist, dass Flucht wirklich das Mittel der Wahl ist und deshalb nicht den Helden spielen, wenn es zu einer Messerattacke kommt, die Beine in die Hand nehmen und abhauen.
Das ist ein bisschen was von Indiana Jones, der Typ, ne?
Ich war gerade überlegen, ja, irgendwie sowas. Er hätte auch eine Tiersendung moderieren können.
Ja.
Gar nicht schlecht. Also, Entschuldigung. Gar nicht schlecht, ne?
Ich muss sagen, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Ich hatte gestern nur so ein bisschen das ohne Ton kurz reingeblickt, weil ich gesehen habe, dass da dass das mal aufgeploppt ist irgendwann bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Dann habe ich gedacht, ach komm, zieh ich mir mal runter und mach da mal ein Live-Reaction drauf mit dir. Ja. Also wie gesagt, mich stört immer nur so, dass man so Taekwondo-Leute dazu holt. Aber er hat wirklich sehr kluge Sachen gesagt.
Also das, was er gemacht hat, war durchaus sinnig. Mhm. Ne? Und er kann ja nichts dafür, dass er vielleicht nicht sympathisch auf uns wirkte oder wie auch immer, und auch der Moderator oder nicht. Aber die Sachen, die er gesagt hat, die Regeln, wie man sich verhalten sollte, kann man ja 1:1 was unterschreiben.
Definitiv. Ne? Ja, sympathisch kam er mir schon rüber. Ne?
Ja, der Trainer ja.
Der aber Trainer auf jeden Fall. Der Bildredakteur. Ich meine, der arbeitet bei der Bild. Was willst du da verlangen? Ja, aber abschließendes Fazit zur Messerabwehr. Du stehst denn jetzt aber auch nicht komplett dagegen, ne? Dass du sagst, solche Seminare zu besuchen, ist komplett verkehrt.
Also ich anders. Wer sich mit der Thematik Messer auseinandersetzen möchte, sollte sich eine Kampfkunst suchen, die sich damit beschäftigt. Und da gibt es halt die FMAs und da gibt es Zielat von mir aus noch. Mit Sicherheit auch noch andere, aber das sind so die, die mir direkt einfallen. Das ist eine Sache. Ich meine, Tennis lernst du auch nicht mal eben an einem Wochenende. Und Geige spielen erst recht nicht. Und das ist hochdiffizil. Ne? Da gehört so viel dazu. Distanz, ne? Rhythmus, Awareness. Ein Seminar, wenn du sagst, ich will mich mal überhaupt mit der Materie beschäftigen, dann ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Die Frage ist, wie so ein Seminar dann aufgebaut ist. Zeige ich die Gefährlichkeit des Messers oder zeige ich wirklich, wenn A kommt mit dem Angriff, mache ich B. Das ist nicht, das funktioniert nicht. Mhm. Also ich sehe es schwierig und wie gesagt, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, ich weiß nicht, wer auf dem Seminar drauf ist, als Seminarleiter. Ich weiß nicht, wer da hinkommt. Ist das jemand, der sich wirklich lernen möchte zu verteidigen oder will der lernen, wie er jemand anders absticht?
Ich glaube, Thomas Holtmann macht das so. Ne? Der fragt vorher nach, welche Leute kommen.
Ja, klar. Ne?
Macht einen Background-Check-up.
Du, das macht ja auch nur Sinn. Und beispielsweise, wir haben viele Leute immer, die zum Probetraining kommen. Und selbst wenn ich mir vorgenommen habe, heute Abend machen wir Messer und es kommt jemand, den ich nicht kenne, zum Probetraining, dann mache ich kein Messer. Mach ich nicht. Mhm. Also wir haben eine gewisse Verantwortung an der Stelle auch, denke ich.
Ja.
Und wie gesagt, ich finde es ganz gut, was der Dominik da gemacht hat aus Köln. Mit seiner Internetseite, glaube ich, ist von ihm, hat er das, glaube ich, gepostet mit den Messerangriffen in Deutschland.
Weiß nicht, habe ich nicht gesehen.
Kann ich dir den Link nachher mal zeigen, wo dann wirklich von der Polizei wohl gemeldet wird, wo waren welche Messerangriffe in Deutschland. Das ist mal ganz interessant. Panik und Angst sind kein guter Ratgeber. Das wäre so mein Fazit. Also macht euch nicht verrückt, ne? Seid aufmerksam, aber so wie immer. Deutschland ist nach wie vor eins der sichersten Länder. Ja, wir haben ganz viel zu tun in Deutschland, wir haben ganz viele Hausaufgaben zu machen. Da wird sich mit Sicherheit auch ein bisschen was tun. Verfallt nicht in so ein Profiling, ne? Dass jeder, der komisch aussieht, auch direkt was Böses will.
Ja, jeder einen schwarzen Bart hat, ist...
Also da sollte man vorsichtig sein, das wäre so meine Empfehlung. Und auch da gibt es im Moment so einige Leute, auch im Bekanntenkreis, wo ich denke, die entwickeln sich auch immer ganz komisch von ihrer Denke. Ne? Und alles ist schlecht und die Demokratie ist am Phänomen, Ende.
Achte nicht auf grüne Autos.
Ja, ist ganz, ganz schlimm. Also Ruhe bewahren, weitermachen, trainieren und trainiert das, was euch Spaß macht in erster Linie. Es soll Spaß machen, ehrlich.
Ich sehe es genauso. Für die Leute, die solche Schulen haben und die sich eventuell echauffiert haben über meine Story damals, ich stehe dazu. Für mich ist es widerwärtig, ekelhaft, mit Angst Geld zu verdienen. Ich finde es einfach nur billig und wenn ihr euch angegriffen fühlt, so what, macht's. Ja, mein Segen habt ihr. Wie gesagt, ich kann auch ohne euch meinen Alltag verbringen. Was mich so ein bisschen, ich nenne jetzt hier keine Namen, was mich dann so ein bisschen traurig gemacht hat, so im Grunde und Ganzen mit dieser Messergeschichte damals war, dass mir oder der Podcast so vorgeworfen wurde, dass wir versuchen, Keile zu treiben zwischen bestimmten Gruppen und die Community spalten. Und da denke ich mir so, okay, es bringt gar nicht, also das ist so der Punkt, wo ich denke, ich diskutiere gar nicht mehr mit dir weiter, weil die Leute, die den Podcast kennen, wissen, dass der gegründet worden ist, um die ganzen Leute zusammenzubringen, die Community zusammenzubringen. Wie viele Gäste ich hatte, mit wie vielen Leuten ich über diverse Systeme gesprochen hatte, da war nie irgendwo mal ein Ansatz dabei, wo ich sage, ich versuche hier irgendwie einen Keil reinzutreiben. Und das zeugt für mich, dass die Leute dann leider keine Ahnung haben von dem, was unser Auftrag hier ist. Und da brauche ich dann auch mit den Leuten noch nicht weiter.
Also ich will eine Sache noch dazu sagen. Ich bin dankbar, dass es den Podcast gibt, weil er eine große Wirkung hat nach außen hin und du stellst wirklich oder ihr stellt permanent unterschiedliche Systeme dar. Mhm. Mit unterschiedlichen tollen Gästen. Also und du gehst respektvoll mit allen um.
Also auch, ich könnte mich nie erinnern, dass ich einen, auch damals diesen Typen.
Den meine ich jetzt gerade, den Karatemann da, glaube ich.
voll.
Alles gut. Ne? Du lässt die Leute zu Wort kommen, die dürfen ihre Sache erzählen. Du hast die Vendo-Leute aufgefordert zu kommen, die haben es nicht wahrgenommen. Ja. Also wie gesagt, also das ist schon hier fair und familiär. Deswegen vielen Dank auch nochmal, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Immer gerne. Und den Podcast in eine doofe Ecke zu stellen, halte ich für völlig daneben.
Ja, das
also völlig daneben. Wir sollten froh sein, dass wir eine Plattform haben, die unser aller Leben bereichert und das, was mir zumindest wichtig ist im Leben, nämlich der Kampfsport, auch ein großes Publikum anspricht.
Ja.
Also dafür großen Dank an euch beiden und es ist immer wieder lustig. Und Buhurt, ohne Scheiß, waren geile Folgen. Ich hätte mir gewünscht, wenn ihr euch gekloppt hättet.
Hat Spaß gemacht. Ich sag mal so, ne? Am Anfang hat man uns gesagt, da warten zwei Rüstungen auf euch. So, und haben uns schon tierisch drauf gefreut. War jetzt leider aus organisatorischen Gründen wohl nicht der Fall. Und deswegen war das die einzige Möglichkeit, dass Christa den Helm aufgesetzt hat. Okay. Hat sich da mal einen drauf kloppen lassen. Aber es war auch, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe da am Tag. Das ging ja von morgens 9 bis abends los. Da war ja keine Pause zwischendurch. Das heißt, es war ein reines Gekloppe von morgens bis abends 2 Tage. Verstehe ich schon, dass man da wenig Zeit hat. Gestern war hier noch so ein Mittelalter-Festival hier im Nordsternpark. Die hatten wohl auch noch Glück mit dem Wetter. Aber ich habe da jetzt nichts vom Buhurt mitbekommen.
Du hast doch eine Schlacht ausstehen mit einer Diete, ne?
Also da haben mich auch ein paar Leute angeschrieben, was denn da ist. Das ist einmal im Jahr immer so zwischen ihm und mir. Ist nicht ernst gemeint. Ne? Also wie gesagt, wenn ich sowas sage, ich würde ihm gerne die Zähne rausschlagen, ist das natürlich Scherz gemeint. So wie er aus Scherz gesagt hat, was hat er gesagt? Er würde mein Schädel gern versilbern und daraus seine Müslis essen.
Aber er hat jetzt auch magische Hände. Entschuldigung, Stefan.
Ja, aber da ist eventuell was in Planung.
Ja?
Ja. Kann ich dir gleich fernab hier von erzählen. Aber da warten wir auf den Tag. Es ist auf jeden Fall was in Planung. Und wenn das eintritt und wenn die Termine wirklich oder der Termin wirklich bestätigt ist, dann wird es ein echt interessanter Podcast, sagen wir mal so.
Geil.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, macht das, was der Thorsten gesagt hat, wenn ihr euch wirklich für diese Messerabwehr, Messerkampf interessiert, dann besucht solche Lokalitäten auf, hier wie FMA.
Wir starten übrigens, wenn ich kurz Werbung mache.
Gerne, mach.
Ende Oktober startet unsere...
Wollte ich dich sowieso fragen, ob was angesagt
Kali, ist. Kali Instructor-Ausbildung zum dritten Mal. Die geht bei uns immer über 2 Jahre, also auch keine Schnellausbildung, die geht wirklich immer über 2 Jahre.
Chris hat sich schon angemeldet, ne?
Noch nicht, okay. Aber ich habe ihm Platz warm gehalten. Mhm. Wir haben mittlerweile ganz viele Instruktoren deutschlandweit und schaut auch gerne auf unsere Seite, inosantokali.com.
Wie läuft das ab mit so einer Instruktorausbildung? Wie oft ist dann in der Woche Training? Oder?
Nee, also zum Training darf jeder kommen. Okay. Ne, bei uns das ist dann sowieso mit drin und die Seminare sind alle 2 Monate, ist ein ganzes Seminarwochenende.
Ah, okay.
Wo es dann aber wirklich zackig, knackig durchgeht und die Leute müssen die Zeit haben, das auszutrainieren. Also wer keinen Trainingspartner hat, braucht auch nicht kommen. Das macht keinen Sinn. Ne? Also
für zu Hause.
Genau, du musst jemanden haben, mit dem du das nachtrainieren kannst. Und wir haben beispielsweise einen jahrelangen Wing Chun Trainer, der das bei uns gemacht hat, aus Bonn. Der hat mir schon oder uns dann immer regelmäßig Videos gezeigt, wie er es direkt mit seinen Schülern umgesetzt hat. Also richtig, richtig klasse. Liebe Grüße an den Jan.
Die sind so wie die Gracie Academy, ne?
Wahnsinn.
Die machen das auch über Videos.
Ja, wir machen also nicht nur Videos, also Live-Seminare.
Nee, aber dass sie dann auch den Trainern dann Videos schicken.
Supergeil, ja, also das haben wir wirklich. Wir haben auch eine Online-Akademie und die läuft auch gut. Darüber kann man es auch lernen. Sind mittlerweile Anfragen aus Frankreich und überall her, finde ich richtig stark, auch aus anderen Systemen. Und Panantukan geht auch los, das macht der Lars, machen wir zusammen, aber der Lars schwerpunktmäßig in Hannover, das ist, was so ansteht. Was noch ansteht, wir haben im Oktober, am 11. Oktober haben wir ein Trainer aus Phuket bei uns, aus dem Tiger Muay Thai Gym. Der Cheftrainer und Inhaber kommt zu uns zu einem Seminar an einem Freitagabend.
Geil. Musst du mir vorher noch Bescheid geben, poste ich dann.
Mach ich gerne. Und ich bin mal gespannt, nächste Woche bin ich bei Ring Live in Bonn. Bin mal gespannt.
Ach, der hat ein eigenes Event, ne?
Mhm. Bin mal gespannt. Ja, am gleichen Tag kämpft, glaube ich, auch Bendy in Bonn, glaube ich.
Ja.
Aber nicht auf der Veranstaltung. Okay. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt so aktuell anstehen und dann einer meiner Schüler lebt jetzt wieder in Thailand und kämpft am 28. September im Rajadamnern Stadion. Da bin ich ganz stolz drauf. Bang, du machst das, ey.
Mike,
36 Jahre alt. Der hat, das hat mich so stolz gemacht. Da haben wir noch Zeit für eine kurze Geschichte?
Wir haben Zeit der Welt.
Vor 15 Jahren hat in Mülheim, rund 15 Jahren, ein Thai-Imbiss aufgemacht. Der war ganz in der Nähe, da wo ich gewohnt habe. Und dann haben wir die Familie sehr eng kennengelernt. Zwei Söhne, eine Tochter, die war damals 4, mittlerweile ist sie 19. Und die Mama. Und die haben dann kurz danach auch ein Restaurant aufgemacht. Beste Thai-Restaurant in Mülheim. Aroy D, auch das kleine Werbung. Und der Bang, der älteste Sohn, der wog damals 105 Kilo.
Der heißt wirklich Bang?
Nee, sein Spitzname. Okay, ne? Der Bang kam so, das war so vor 13 Jahren, kam er dann zu mir und sagte, Thorsten, hör mal, ich will bei dir Muay Thai lernen. Und ich so, okay. Ne? Wie gesagt, der wog 105 Kilo bei einer Thai-Größe, sag ich jetzt mal. Und hat dann 3 Jahre lang bei mir Muay Thai trainiert, ist super talentiert. Ist dann allerdings zurück nach Thailand gegangen. Seine Mutter hat das Restaurant weitergeführt, bis heute noch. Und Anfang März diesen Jahres schrieb er mich an aus Thailand. Thorsten, ich habe im Juli einen Kampf in Kambodscha. Ich bin aber in Deutschland, darf ich mich bei dir auf den Kampf vorbereiten? Ich so, klar, komm vorbei. Und dann haben wir ihm auch, bis dahin hatte er 5 Kämpfe in Thailand. Und dann haben wir ihm noch einen Kampf hier in Deutschland, in Bielefeld war es, glaube ich, oder nee, in Münster beim SDA-Gym. Schöne Grüße auch dahin. Tolle Veranstaltung gemacht, hat er leider verloren. Astreinen Gegner gehabt. Und jetzt ist er zurück nach Thailand und er lebt mittlerweile vom Muay Thai. Was ich noch sagen wollte, er hat damals angefangen 105 Kilo. Als er jetzt wieder kam zu mir im April,
50.
65 Kilo.
Boah.
Alter Schwede, völlig austrainiert. Ich kann dir gleich mal einen Clip zeigen von ihm. Ja, jetzt, wie gesagt, hat er es tatsächlich geschafft und kämpft im Rajademnon jetzt Ende des Monats auf einer Veranstaltung, auf der auch Buakaf nochmal kämpft. Also, bin ich wahnsinnig stolz. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, ich brauche noch ein Ticket, ich muss nochmal drüber fliegen, aber ich habe dann die rote Karte bekommen. Ja,
dann wünsche ich erstmal alles Gute
auf
diesem Weg. Macht einen schon stolz, ne?
Ey, total.
Ja, glaube ich.
Total.
Glaube ich. Ich habe leider diese Wettkampf-Stories nicht, die der Chris und du so haben.
Und ich sage dir eins, jedes Mal, wenn ich am Ring stehe mit meinen Leuten, ne? Mhm. Ich habe eine Pulsuhr, ne? Hm. Ich stehe morgens, 130 durchgängig,
ja.
Ganzen Tag. Ja, ich bin genauso nervös. Und auch da, wenn du siehst, wie die Kämpfer dann im Laufe des Tages, was sie für eine Kurve durchlaufen, ne? Also,
pff, ja, glaube ich. Ja, ich hab, wie gesagt, leider so Wettkampferfahrung nicht. Ich damals selber Wettkampf gemacht, aber so als Trainer dabei.
Du kommst mal mit an den Ring.
Aber es ist nicht so emotional, wie wenn das einer von deinen Leuten ist. Ich weiß, was du meinst. Aber wenn du da jemanden hast, sagen wir mal aus der Jugend, der hinterher, weiß nicht, dann soweit geschafft hat und ist auf Wettkampf und du, so wie bei dir jetzt. Ja. Ich glaube, das ist was Emotionales. Absolut. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt einfach so neben dabei stehe und sag, ja, geil.
Ja, die Luft schnuppern ist schon hart, ne? Ja, und wie gesagt, du siehst den Leuten in die Augen und dann siehst du auf einmal, boah, ich bin total motiviert, oh, jetzt habe ich Angst, ich zweifle und das ist unglaublich. Und die Leute dann aufzubauen wieder, ist stark.
Macht Spaß. Ja, freut mich. Ja, ich habe großartig nichts mehr so als Fazit, auch keine Empfehlung. Doch, ich habe momentan, kommen wir zu den Empfehlungen noch, The Boys. Kennst du, ne?
Gute Serie.
Ja, ich bin ziemlich spät dran, aber muss ich sagen, sehr unterhaltsam.
Absolut.
Bin jetzt gerade bei der zweiten Staffel und ist ganz geil. Also meine Empfehlung. The Boys. Deadpool 3 habe ich gesehen, hast du gesehen?
Habe ich auch gesehen.
Und?
Also ich sage jetzt mal, so im Nachgang muss ich sagen, fand ich den recht gut.
Ich fand den
wirklich. Ohne Scheiß.
Ich fand den sogar besser als die ersten beiden.
Also ich muss auch sagen, man muss den Humor mögen. Die man Musik, muss mögen.
Es hat alles super gepasst.
Ohne
auch
Scheiß.
Zum Schluss, der Madonna-Chor Like a Prayer. Ey.
Ohne Scheiß.
Krieg Gänsehaut, ja. Ne? Wenn die beiden, ich will da nicht spoilern, aber sehr geiler Film. Also ich bin wirklich gespannt. Das ist so einer von den Filmen, wo ich sage, da würde ich sogar ein zweites Mal ins Kino gehen.
Ich spoiler, als Wesley Snipes reinkommt, muss ich sagen, und er dann sagte, es gibt
nur ein Blade.
Ich so,
und dann alle gucken in die Kamera, ne?
Super geil.
Ja.
Super geil.
Also wirklich, wer es noch nicht getan hat, geht noch ins Kino. Absolut. Deadpool 3,
lohnt
eine
sich.
Absolute Empfehlung. Von Sekunde 1 an, pure Unterhaltung, Action ohne Ende und so einige Cameos werdet ihr dort sehen. Was sagst du denn zu den, wie heißt sie, Jennifer Garner, ne?
Ja,
gut, super, ne? Die haben auch richtig Unterricht genommen für die Rollen.
Absolut, ja,
ne?
Klar, natürlich. Ich könnte jetzt wieder sagen, die haben wieder Kali trainiert, aber... Mhm.
Natürlich. Ich weiß nicht, was sie trainiert haben.
Ja, die trainieren alle Kali in Hollywood.
Okay,
gut. Wirklich.
Ja. Also es gibt auch so Videos wie, wie hieß der andere nochmal? Channing Tatum? Mhm. Auch gut trainiert dafür.
Absolut.
Ich weiß aber jetzt nicht, was das für ein Stil war, was die da trainiert haben.
Das sah fast schon so ein bisschen wie...
Aber sah
Respekt, cool aus auf jeden Fall. Respekt. Absolut. Ja. Absolut.
Also, Empfehlung von mir.
Hast du gehört, John Wick 5 ist in der Mache?
Ich war schon bei John Wick 4 draus. Also,
nämlich?
Ja.
Okay.
War nicht da... Hast du
Ich fand es gut, weil ich 4? Halt... Ich fand die alle gut.
Mit aber den kugelsicheren Anzügen da und...
Ja, ich sehe es aus einem anderen Hintergrund. Ne? Der Chad Stahelski ist ja auch ein innocenter Schüler.
Ja, okay, das ist was anderes. Ja. Aber wir... So viele Leute, die da drauf und hops gehen. Ja. Wir halten nochmal fest, es ging um...
Einen Hund.
Einen Hund und ein Auto. Ne? Ja, so viel dazu.
Für deinen Hund würdest du auch töten.
Ja, aber nicht so jetzt, komm. Das reicht irgendwann. Nee, also das ist für mich so alles so immer wieder von neu, immer wieder aufgewärmt. Also... Ja. John Wick 1, 2, 3 war gut und dann hätten sie
das stimmt,
Ding einsagen sollen, dann ist gut.
Aber bei einer guten Serie bin ich auch spät dran. Rookie kann ich auch nur empfehlen. Finde ich richtig gut.
Ja, habe ich schon mal was von gehört.
Finde ich richtig gut.
Sehr gut. Ansonsten, ich habe jetzt Apple TV und da gibt es eine Doku über die Beastie Boys. 2 Stunden. Habe ich noch nicht geguckt. Werde ich mir heute Abend reinziehen. Wird bestimmt richtig geil.
Geil.
Ja, ansonsten, Leute, nächste Woche ist der Chris wieder dabei und wir haben einen Gast terminiert, wurde schon. Assad ist ein Muay Thai-Kämpfer aus Düsseldorf. Der ist mal nach Thailand und hat einfach einen Kampf angefangen in einem Ring und hat überraschenderweise gewonnen und ist seitdem Profi-Muay Thai-Kämpfer.
Geil.
Und mit dem werden wir so ein bisschen schnacken.
Super.
Wie der Norddeutsche so sagt. Und mal gucken, wie sein Weg war so im Muay Thai.
Geil.
Und so viel dazu. Wir connecten, wir verbinden miteinander. Habt einen geilen Herbst, kann man sagen.
Genau.
Zum Kotzen, ehrlich.
Ja.
Also für mich wäre jetzt optimal ein Monat richtig kalt mit Schnee und so. Und dann müsste aber langsam wieder der Frühling losgehen.
Also richtig kalt ist ja jetzt schon. Also 17 Grad muss reichen, ehrlich. Ja. Kälter soll es nicht
werden. Also Herbst ist noch geil, aber dann kann auch wieder der Frühling los.
Ja, absolut.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, wieder 5-6 Monate grau und regnerisch.
Ich habe da auch keinen Bock drauf.
Vitamin D, sag ich nur.
So ist es.
Habt einen geilen Tag. Habt einen geilen Sonntag. Geht in die Kirche. Macht was. Tut was. Und wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein.
Ciao, ciao.
Danke dir.